Digital Workplace Podcast, powered by IPI. Dein Schlüssel zur modernen Arbeitswelt mit Microsoft.
Hallo und herzlich willkommen zum Digital Workplace Podcast. Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Heute darf ich Magnus Rode bei mir im Gespräch begrüßen. Magnus ist bei der Kalanbau Brandschutzanlagen GmbH Inhouse Manager und wir haben uns über die Konzeption und Durchführung von Online-Events mit Microsoft Teams ausgetauscht. Ja, Magnus ist Mitorganisator des Teams Barcamps und hat mit uns im Gespräch ein paar Learnings und auch die daraus resultierenden Empfehlungen für Unternehmen einmal besprochen und aufgeführt, natürlich aber auch auf die Vorteile bei der Durchführung von solchen Online-Events durch Microsoft Teams eingegangen. Und ja, was sind eigentlich weitere Formate für den internen Erfahrungsaustausch, die sich aus diesem Microsoft Teams Barcamp ergeben haben? Dazu wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zuhören und ja, wir hören uns am Ende des Podcasts nochmal wieder. Magnus, herzlich willkommen. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Wir haben ja schon den einen oder anderen Anlauf versucht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast zum Thema Durchführung von virtuellen Veranstaltungen mit Microsoft Teams. Herzlich willkommen. Und ich würde dich vielleicht am Anfang des Podcasts bitten, dich einfach mal selber vorzustellen. Wo kommst du her? Was machst du? Was ist deine Rolle bei der Kalanbau? Würde dir erstmal das Wort übergeben wollen.
Ja, vielen lieben Dank, Andreas, für die Einladung in deinen Podcast. Ja, also mein Name hast du ja schon gesagt, Magnus Rode, bin als Manager Inhouse Applications bei der Firma Kalanbau Brandschutzanlagen beschäftigt. Wir bauen Sprinkleranlagen und gehören zum weltgrößten Bau- und Konzessionskonzern Vinci oder französisch Vinci. Vinci Energies ist sozusagen da mein Bereich, in dem wir uns beschäftigen. Und ja, Vinci macht eigentlich alles, was Bau und Konzessionen, Autobahnenbau, Flughäfen betreiben und Vinci Energies eben Isolierung, Brandschutz, sowohl aktiv als auch passiv, Stromanleitungen, auch IT, Industrieoptimierung. Wir sind ein schöner, bunter Gemischtmacherladen.
jetzt sagtest du ja gerade, ihr seid möglich, also weitestgehend auch sehr international aufgestellt, mit wahrscheinlich ja auch Niederlassungen und Standorten international verbreitet. Jetzt haben wir uns natürlich das Thema ja, virtuelle Veranstaltung mit Microsoft Teams so ein bisschen als Thema für heute vorgenommen. Ist das dann auch ein Grund, warum ihr dann diese virtuellen Durchführungen von Veranstaltungen mit Microsoft Teams euch so ein bisschen vorgenommen habt, gerade halt auch, um diese Internationalität abbilden zu können?
Ja, also wir sind tatsächlich schon lokal sehr gestreut, ja, zwar ein Konzern mit über 200.000 Mitarbeitern, aber sehr mittelständisch organisiert, viele kleine Standorte. Ja, und bei uns ist die Brandschutzgruppe, wir sind über 20 Standorte verteilt in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Dänemark. Ja, und da ist das tatsächlich wichtig, einfach zusammenarbeiten zu können, Collaboration zu fördern. Und wie wir jetzt in den letzten Wochen eigentlich schön gesehen haben, hilft es, wenn man sich vorher schon mal damit beschäftigt hat, wie man mit Tools wie Microsoft Teams, mit Videokonferenzen zusammenarbeitet. Denn das hilft einem da einfach auch, wenn man sich eben nicht mehr persönlich treffen kann.
Also dem Ganzen nehme ich jetzt mal losgelöst, jetzt rein von dem Thema virtuelle Veranstaltungen, dass ihr durchaus gut vorbereitet wart auf diese Corona-Situation, dass man im Grunde genommen ja von heute auf morgen halt, wenn es möglich ist, ins Homeoffice geschickt wurde oder gegangen ist. Wart ihr, höre ich jetzt so raus, schon im Vorfeld ganz gut aufgestellt?
Genau, also die Beschäftigung tatsächlich mit Office 365, mit Microsoft Teams war dafür ganz ganz vorteilhaft. Und das ist ja auch so ein Steckenpferd sozusagen von mir, da auch das Multiplikatoren-Guide-Netzwerke-Thema, wo wir eben auch so versuchen, eben ein eigenes Multiplikatoren-Netzwerk bei Vinci Energies aufzubauen mit unseren Digital Talents, dass ich auch das eben dieses Mindset, die Nutzung der Tools eben nicht funktionsbasiert, sondern anwendungsbasiert zu sagen, ich will das und das machen, wie macht man das damit, tatsächlich in die Breite zu bringen. Mhm. Und das denke ich sicherlich, kann man das immer noch optimieren, ja, da einfach noch weiter in die Breite gehen. Aber da haben wir so auch so ein schönes Austauschnetzwerk mittlerweile mit Cost Company gebildet, einfach auch gemeinsam davon Erfahrungen profitieren zu können.
Dieses Cross-Company oder auch diese externe Durchführung von Veranstaltungen, die du gerade erwähnst, oder dieses Aufbau auch eines externen Netzwerkes, um sich mit Best Practice Erfahrung auszutauschen, ist ja unter anderem das Teams Barcamp, was ihr jetzt seit einem guten Jahr mehrmals schon durchgeführt habt. Vielleicht um darauf mal jetzt gezielt ja so ein bisschen einzugehen, auch bezüglich des Themas für unseren Talk heute. Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht oder wie seid ihr das angegangen am Anfang? Als er das erste Mal vor der Herausforderung standet, okay, wir führen jetzt mal so ein Teams-Barcamp durch, oder wie ist diese Idee entstanden?
Ja, tatsächlich ist das auch eine Idee, die bei mir, glaube ich, jetzt seit Anfang 2019 irgendwie so im Kopf umherschwirrte. Ich sagte, ich würde gern irgendwie virtuelle Veranstaltungen mit Microsoft Teams machen. Oder für mich, ich würde gern virtuelle Veranstaltungen machen. Und wir haben halt keine Zoom-Lizenzen oder irgendwelche anderen Lizenzen im Haus, haben aber Office 365. Das muss ja mit Microsoft Teams auch funktionieren. Und das habe ich tatsächlich dann im Vorfeld des IOM Summit 2019 in einem IOM-Chat tatsächlich mal bei Twitter gepostet, dass ich mich eben damit näher beschäftigen möchte, und hatte dann ganz schnell eine Gruppe von weiteren interessierten Menschen zusammen, mit denen wir auf eine Lernreise gegangen sind und einfach mal zusammen rausfinden wollten, was geht denn und was kann man eben optimieren, um damit eben für uns und für unsere Unternehmen letztendlich zu lernen, dann eben auch weitere Veranstaltungen bei uns durchführen zu können.
Und also du hast dir dann quasi aus dem IOM-Community-Umfeld Gleichgesinnte und Mitstreiter gesucht, um dieses Barcamp dann ja erstmalig durchzuführen, zu konzipieren und zu organisieren.
Genau, also das sind schon aus dem IOM-Summit-Umfeld, aber ich denke halt auch einfach aus meiner Twitter-Blase vielleicht, einfach so kann man es auch schön sagen, haben wir uns da eben zusammengetroffen und eben in halbes Jahr Vorbereitungszeit tatsächlich uns regelmäßig getroffen, um dann im Januar, 31. Januar, haben wir unser erstes Teams-Barcamp tatsächlich dann veranstaltet mit 75 Teilnehmenden. Und haben da eben auch selbst vom Orga-Team und uns noch erweitert um Session-Betreuende, eben dann das erste Barcamp tatsächlich veranstaltet.
Ja, das wär nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, also bezüglich der Organisation. Ich meine, das eine ist ja wirklich die reine Organisation und Promotion und sich halt dieses Konzept zu überlegen. Das andere ist ja auch zu schauen, dass ich das innerhalb der Teams-Umgebung während des Events oder halt mit Sicherheit schon vor dem Event mich um die technische Implementation, Kanäle, Moderation und so weiter und sofort kümmere. Ja? Also wie habt ihr das denn gemacht? Also das rein organisatorische und dann diese technische Umsetzung, sich wirklich auf dieses Team-Event dann auch vorzubereiten technisch?
Ja, natürlich haben wir unser Orga-Team natürlich in einem Microsoft-Team organisiert. Also ich meine, alles andere wäre ja doof gewesen, wenn wir ein Teams-Barcamp machen wollen. Haben dann, glaube ich, 8 Planungstreffen gehabt, wo wir uns eben auch natürlich Videokonferenzen getroffen haben. Zwischendrin natürlich auch alles eigentlich in OneNote dokumentiert haben, wo ich jetzt auch mal reingucken kann, jetzt immer mal so ein bisschen das nochmal wieder in den Kopf zu bekommen. Also es ist eigentlich ganz toll, dass man eben auch so ein Treffen vorbereitet in OneNote. Sag ich, okay, nächsten Termin haben wir am 10.7. und da haben wir als Agenda, haben wir uns das vorgenommen, das sind die Aufgaben, die zu klären sind, und wir schreiben dann während der Videokonferenz tatsächlich auch dann damit das Protokoll, um auch diejenigen, die vielleicht mal nicht dabei gewesen sind, eben mehr mitzunehmen. Und so sind wir tatsächlich in diese Planung gegangen, haben natürlich auch diese Technik ausprobiert, weil letztendlich die Frage war, wie kriegen wir das mit den Breakout-Räumen, mit den Teams Barcamp-Räumen tatsächlich hin? Wir wissen, dass bei Zoom kannst du ja diese Breakout-Räume machen und Microsoft hat das ja bisher noch nicht. Ich bin ganz gespannt auf den Herbst, wann das dann endlich soweit ist. Haben aber dann gesagt, das kriegen wir aber tatsächlich auch mit den aktuellen technischen Möglichkeiten hin, haben also für unser Barcamp dann mehrere Kanäle in unserem Team angelegt und hatten dann eben in den Kanälen jeweils parallele Videokonferenzen. Das heißt also, für jede Session gab es eine Videokonferenz. Das haben wir natürlich, wie gesagt, im Organ-Team vorher getestet, dass das alles auch so funktioniert.
Ja, aber es gab ja dann, gibt ja dann auch, wenn du sagst, diese verschiedenen Kanäle habt ihr vorbereitet und auch die Dokumentation in einem OneNote. Ich meine, das ist ja das, was ich jetzt in dem letzten Barcamp so für mich mitgenommen habe, wirklich diese Nachhaltigkeit der Informationen, ja, und dass ja halt auch während der Sessions andere Personen auch die Möglichkeit haben, dort Dinge reinzuschreiben, dann quasi ja eine gesammelte, kollaborativ erstellte Dokumentation zu haben und die halt auch langfristig, nachhaltig auch nach dem Event dann zur Verfügung zu haben. Und das ist ja das, was wirklich mir als einer der großen Vorteile von so einem Online-Meeting dann, wenn man das halt mit OneNote macht, beispielsweise die Dokumentation wirklich als großer Vorteil so im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Das ist auch das, was wir aus unserem Orga-Team eigentlich mit in das Barcamp auch so reingenommen haben. Ich sehe das immer noch so, das sind, jetzt haben wir jetzt mittlerweile zwei Teams Barcamps gehabt, das sind die Barcamps, von denen, die ich selbst teilgenommen habe, die am besten dokumentiert sind. Ja, weil du tatsächlich während der Veranstaltung auch schon die Sessions dokumentiert dokumentiert wurden in OneNote und auch im Nachgang eben noch man in die Dokumentation, in die Session-Kanäle eben rein konnte auch nochmal nachlesen. Wir haben dann eben auch jetzt beim zweiten Barcamp tatsächlich jede Session eben auch aufgenommen, dass wir also auch die Möglichkeit hatten, wenn, das heißt, das typische Fear of Missing Out bei einem Barcamp, okay, da werden 6 parallele, oder beim zweiten Mal hatten wir sogar mehr parallele Sessions angeboten. Du musst dich für irgendwas entscheiden und meistens gibt es mehrere, wenn nicht nur ganz viele Dinge, die dich interessieren würden. Und so kann man zwar nicht bei allen dann aktiv beitreten, aber tatsächlich im Nachgang auch nochmal reingucken. Tatsächlich haben wir da eine Dokumentation jetzt auch von den Barcamps aufgebaut, die echt toll ist, weil man darauf echt jetzt noch viel lernen kann aus den Erfahrungen der Sessions. Und was wir da auch halt gemacht haben, ist eben, dass wir gesagt haben, wir wollen eben dieses Konzept des analogen Barcamps nicht 1:1 umsetzen, sondern wir wollen einfach die technischen Möglichkeiten halt nutzen. Und das ist, ich glaube, so mein Key Learning aus dem Ganzen. Wenn du virtuelle Veranstaltungen machen willst, dann setze sie nicht 1:1 um, sondern gucke halt, was für Möglichkeiten gibt es. Wir haben also zum Beispiel jetzt gesagt, wir haben nicht für jeden Raum, ne, normal im Barcamp hast du dann, gehst du verschiedene Räume rein, für jeden Raum eine Videokonferenz angelegt. Nein, wir hatten tatsächlich für jede Session einen eigenen Kanal mit einer eigenen OneNote-Dokumentation und mit einer eigenen Videokonferenz, weil ich somit tatsächlich auch länger in so einer Session drin bleiben konnte, wenn das nötig ist. Ich kann aber auf jeden Fall den Chat, der ist letztendlich für ein Thema, die Dokumentation ist für ein Thema mit eingebunden. Und es ist nicht so, dass jetzt, wenn die nächste Session-Runde sozusagen beginnt, dass wir alle aus dem Raum rausschmeißen müssen und sagen, ja, jetzt geht mal hier raus und dann sozusagen wir ein ganz anderes Thema darin dokumentieren. Da kann man einfach mit den Möglichkeiten, die ja letztendlich diese andere Organisation bietet, Vorteile rausknüpfen und sagen, okay, da können wir das, was wirklich im Analogen ja vielleicht auch nicht so toll funktioniert, kann man im Digitalen, Virtuellen tatsächlich besser machen.
Also du sagst also, die Flexibilität ist halt größer, ne? Also du bist flexibler, was die Gestaltung oder auch die maximale Nutzung der Zeit angeht.
Ja, genau. Auch halt genau, wo du sagst jetzt Zeit, wir haben einfach gesagt, wir wollen diese Vorbereitung, die Vorstellungsrunde und die Sessionplanung, die wollen wir im Grunde genommen aus der großen Videokonferenzrunde sozusagen rausnehmen, weil wir auch gesagt haben, okay, in einem echten Barcamp, das kannst du einen Tag über durchaus machen. Das schlaucht zwar auch, ja, aber wenn ich den ganzen Tag tatsächlich das Headset aufhabe und auf einem Monitor starre, ist das doch irgendwie anstrengender. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen diese Zeit tatsächlich für das virtuelle Barcamp schon begrenzen und haben dann eben tatsächlich diese Sessionplanung, die Vorstellungsrunde tatsächlich dann halt asynchron vorher in eigenen Teams-Kanälen eben gestartet. Und klar, haben wir alle Sessions dann am Tag nochmal vorgestellt, aber auch diese Abstimmung zwischen den einzelnen Sessions, also welche Sessions wollen wir bitte anbieten, was sind die, wo wenn man den Arm hebt und sagt, ja, ich bin daran interessiert, an der Session teilzunehmen, das sind Dinge, die wir wunderbar eben vorab regeln konnten.
Und diese Flexibilität, die die Nutzer ja dann haben auch, sage ich mal, von einer Session, wenn ich da am Anfang reingehe, dann irgendwie feststelle, okay, ist vielleicht doch nicht das richtige Thema für mich, ist nicht ganz so interessant oder ich kenne irgendwie alle schon, kann ich auch relativ schnell in eine andere, vielleicht dann ja mehr interessantere Session wechseln. Dieses Session-Hopping, habt ihr da irgendwie ein Gefühl oder ein Feedback von den Leuten bekommen, ob die das gut finden? Also als Vorteil auch Flexibilität zu haben, angesehen haben oder?
Schön, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich also eine Sache, die ich nicht nur einmal gehört habe, auch selbst schön erlebt habe. Wenn du in einem echten Barcamp den Raum verlässt und dann meist noch die Tür vorne irgendwo ist, wo der Session-Owner steht, dann das Klonk-Klonk macht. Wir hatten da auch schon in Barcamp Hannover, das wirklich, dass die Räume wirklich aus den Nähten geplatzt sind. Sagen, ja, hier kann keiner mehr rein und so. Diese Störungen, die da entstehen, die gibt's im virtuellen Raum überhaupt gar nicht. Dieses Hummeln oder Schmetterlinge sein in einem virtuellen Barcamp ist viel einfacher, aus einem Raum leise rausflattern und in den nächsten wieder rein. Ich habe tatsächlich in unserem ersten Barcamp, weil ich da so ein bisschen auch diese technische Unterstützung gemacht habe, ich war tatsächlich in allen 12 Sessions drin und habe überall mal zugehört und mich auch mal da beteiligt, wo es ging, ohne dass es groß zu Problemen geführt hat. Das kriegt keiner mit, dass die Tür knallt oder jetzt ist er wieder weg. Sondern es ist tatsächlich möglich, da einfach hin und her zu switchen. Und das war tatsächlich auch was, was ich mehrfach gehört habe. Klar, also die meisten Teilnehmenden werden wahrscheinlich schon in einzelnen Sessions geblieben sein, aber es waren schon auch ein paar Rückmeldungen, die gesagt haben, nee, also ich habe das genutzt und das war ganz, ganz schön. Tatsächlich eben auch in verschiedenen Sessions.
Jetzt sagtest du ja, ihr habt schon mittlerweile 2 virtuelle Barcamps durchgeführt und du sagtest ja auch schon mehrmals, okay, das haben wir jetzt beim zweiten Mal vielleicht anders gemacht als beim ersten Mal. Was sind denn so die Key Findings, die ihr vielleicht beim zweiten Mal durchaus besser oder anders gemacht habt, ganz bewusst als beim ersten Mal? Also was waren so die Learnings aus dem ersten Barcamp, das ihr gemacht habt? Was ist aus welchen Gründen auch immer im zweiten definitiv anders gelaufen?
Also grundsätzliches Learning aus dem ersten war eigentlich schon mal schön zusammengefasst, als ein Teilnehmer glückliche Erkenntnis, dass virtuelle Barcamps gut funktionieren und dabei noch Spaß machen. Also das ist sowas, was uns auch halt natürlich als Orga-Team auch einfach glücklich macht, sagen, ja, es hat schön geklappt, es hat wunderbar geklappt. Auch diese technischen Probleme gab es tatsächlich halt nicht, dass man tatsächlich mit der Zeitplanung auch mit wenig Verzögerung rausgekommen ist. Also war sehr, sehr viel positives Feedback. Auch wie gesagt, mit der besseren Dokumentation und so weiter, das war halt toll. Es wurden mehrfach längere Sessions und Pausen gewünscht. Das haben wir tatsächlich dann beim zweiten Mal besser gemacht, sagen wir mal. Also wir haben tatsächlich die Sessions verlängert um 10 Minuten und wir haben auch längere Pausen vor und zwischen den einzelnen Sessions gemacht und eben da auch die Möglichkeiten angeboten, dass man sich eben auch zwischendrin nochmal austauschen kann. Weil so ein Thema, was beim ersten Mal vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist dieses Gespräche zwischen den Teilnehmenden außerhalb der Räume.
Also dieses quasi richtige Networking, ne, was beim normalen Barcamp halt draußen irgendwo in einer Kaffeeecke oder in der Snack-Lounge stattfindet. Genau. Ne, muss man natürlich dann irgendwie im online virtuellen Raum dann im Idealfall natürlich auch irgendwie anbieten auf irgendeinem Weg.
Genau, und da haben wir diesmal, wie du sagst, so eine Kaffeeecke hat sich als Kanal angelegt und da die Möglichkeit gegeben, dass man sich da trifft, als auch wir haben natürlich das Plenum weiterlaufen lassen, sodass es tatsächlich 2, bis sogar 3 Möglichkeiten eben gab, sich nochmal parallel eben zu treffen, auch in die Pausen eben zu nutzen. Das waren eben Learnings, die wir genutzt haben. Und was uns tatsächlich jetzt als Orga-Team da am Herzen lag, ist einfach, dass wir beim zweiten Mal nochmal so ein bisschen intensiver sozusagen reingehen wollten. Wir wollten also dann halt mehr ein interaktives Barcamp haben, haben also insbesondere interaktive Session-Formate tatsächlich gewünscht und gefördert sozusagen, dass wir da wirklich in den Austausch treten und es nicht Sessions sind, wo der Session-Owner oder die Session-Ownerin 3/4 der Zeit der Session da tatsächlich vorne irgendeinen Input gibt und dann vielleicht nochmal 5 Minuten zum Diskutieren bleibt. Ja, das
Also wenn du sagst, ihr wolltet ja das Ganze möglichst dialogorientiert, ne, und ein bisschen auf Austausch ausgelegt mehr genau. machen und auch diese Zeitplanung im Blick behalten und den Leuten natürlich parallel aber diese Flexibilität auch bieten, in möglichst viele Sessions reinzugehen. Gab es denn bei euch sowas wie einen Timekeeper oder so? Oder wie habt ihr sichergestellt, dass wirklich, wie du sagst, die Sessions halt im zeitlichen Rahmen blieben, damit die Leute halt auch noch in diese Breakout-Sessions oder in diese virtuellen Kaffeeecken gehen konnten und sich austauschen konnten. Ne? Weil wenn jede Session irgendwie überzogen wird und danach die geplante Breakout-Session irgendwie statt 10 Minuten 3 Minuten ausfällt, ne? Also habt ihr da sowas wie ein Timekeeping gehabt über die Sessions hinweg?
Also tatsächlich ist zu festzustellen, dass das Ganze bei den beiden Veranstaltungen selbst organisiert sehr, sehr gut geklappt hat. Ja, also vieles ging tatsächlich so. Wir hatten aber tatsächlich halt das Konzept beim ersten Barcamp doch ein bisschen intensiver als beim zweiten, dass wir eben nicht nur die Session-Owner hatten, sondern eben die Session-Betreuenden in den Räumen, die tatsächlich einfach ein bisschen helfen konnten in der Moderation, die eben auch die Dokumentation nochmal angesprochen haben. Wir hatten explizit auch immer am Ende der Sessions 5 Minuten, die wir gesagt haben, so jetzt mal 5 Minuten, die sind explizit dafür da, dass sich jede Gruppe nochmal um die Dokumentation kümmert und halt um ein Feedback, was wir dann nachher halt im Plenum sozusagen in der Abschlusssession nochmal geben konnten. Das war halt eine wichtige Sache, die auch einfach die zeitlich einzuplanen. Und da hatten wir eben die Session-Betreuer, die eben auch darauf geachtet haben. Wir haben dann nochmal halt die einzelnen Session-Räume eben auch nochmal in einen Chat reingeschrieben, sozusagen, ihr habt jetzt noch 5 Minuten, dann bitte zurückkommen, dass wir das halt als Zeitding tatsächlich mit drin hatten. Das ist, glaube ich, auch ein Konzept, was durchaus, gerade wenn wir sagen, okay, wir hatten jetzt vielleicht auch motivierte Teilnehmende in beiden Barcamps, die wirklich auch mit den Formaten vielleicht umgehen konnten. Es waren nicht ganz so viele Neulinge, hatten einen Teil Barcamp-Neulinge dabei, einen Teil Teams-Neulinge sicherlich, aber einen großen Teil, die sich tatsächlich auch mit beiden Dingen eben schon auskannten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das tatsächlich direkt im Unternehmen zu machen und das eigentlich auch die Rückmeldungen von auch aus dem Orga-Team, wo das in der Unternehmen nochmal auch angewendet wurde, dass es natürlich etwas schwieriger ist, Mitarbeitende damit mit abzufangen. Und da hilft ja dieses betreuende Konzept tatsächlich auch, denen nochmal eine weitere Möglichkeit zu geben, nachfragen zu können, das Ganze zu unterstützen tatsächlich.
Und jetzt sagtest du ja, Teams-Neulinge gibt es natürlich bei so einer Veranstaltung auch immer mal wieder, obwohl Teams sich natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten irgendwie gefühlt rasend verbreitet hat. Und es gibt natürlich dann, wie gesagt, auch immer Neulinge, die das Tool vielleicht noch nicht so ausgiebig kennen, genutzt haben und sich da einfach mal einwählen. Und es gibt natürlich die, die das Ganze schon innerhalb des Unternehmens vielleicht nutzen oder das Tool an sich kennen. Wie habt ihr denn oder wie seid ihr denn mit irgendwelchen Technikdingen umgegangen, die dann vielleicht während des Barcamps aufgekommen sind? Also gab es da einen speziellen Technikkanal beispielsweise, wo die ganzen technischen Fragen und technikorientierten Dingen kommuniziert wurden?
Genau, also wir hatten bei beiden Barcamp eben einen eigenen Technikkanal, den wir eben auch schon vor dem Barcamp angelegt haben, den wir nutzen konnten, um da halt technische Fragen zu klären. Teilweise auch tatsächlich organisatorische Fragen, weil dieser Thema halt Abstimmung über Sessionplanung und so weiter, die ja auch vorher schon lief, da halt abzudecken. Wir hatten bei unserem ersten Barcamp eben auch eine Woche vorher schon mal so ein Technik-Videokonferenz, also wo wir einfach den Ablauf einmal erklärt haben und da eben dann auch im Anschluss natürlich Fragen klären konnten, die wir dann im zweiten Mal tatsächlich haben wir es nicht mehr live gemacht, da haben wir tatsächlich dann diese Videokonferenz, die Aufzeichnung einfach nochmal geteilt. Aber so hatten wir tatsächlich die Teilnehmenden halt vorher schon mal abgeholt, dass sie halt wissen, okay, was heißt das von der Organisation, sich das halt schon mal ansehen konnten, wie es denn halt ablaufen sollte und über den Technikkanal dann tatsächlich auch während des Barcamps die Möglichkeit hatten, da eben reinzuschreiben und dass wir eben Dinge halt da lösen konnten. Weil ich glaube tatsächlich, während ich beim ersten Barcamp schon im Technikkanal noch ein paar Sachen gemacht habe, war ich im zweiten, habe ich da immer noch mein Auge drauf gehabt, aber da lief auch nichts mehr. Also da waren tatsächlich alle sehr erfahren, dass halt die Fragen, die waren, vorher geklärt worden sind.
Und jetzt von der externen Warte so ein bisschen weg. Jetzt habt ihr natürlich diese ganzen Erfahrungen in dem externen Cross-Company-Teams-Barcamp sozusagen ja gemacht, mit Organisation, mit Durchführung, mit dem technischen Setup und so weiter. Habt ihr denn daraus ableitend oder hast du vielleicht mit deinem Team auch daraus ableitend dann interne Formate euch überlegt, die durchzuführen? Oder habt ihr schon welche durchgeführt?
Also die Idee dahinter war ja tatsächlich von mehreren uns aus dem Orga-Team einfach zu lernen. Ne? Wie gesagt, es war wirklich eine Lernreise für uns jetzt über ein gutes Jahr, dass wir für unsere tägliche Arbeit, auch für unsere Firmenorganisationen eben tatsächlich daraus lernen können. Und ich hatte schon die Idee, eben auch in Richtung unserer Multiplikatoren-Netzwerkes da eben auch halt Barcamp virtuell eben mit Teams anbieten zu können. Was wir jetzt tatsächlich innerhalb der letzten 2 Monate gemacht haben, wo mir die Erfahrungen tatsächlich viel gebracht haben, sind interne Veranstaltungen bei Vinci Energies oder eigentlich Vinci Deutschland wäre der Bereich, war einmal ein interner CO2-Hackathon, den wir mit Microsoft Teams gemacht haben. Das war tatsächlich eine gute Grundlage, da halt die Learnings aus dem Teams Barcamp mit einbringen zu können in die Beratung eben des Organisationsteams unseres CO2-Hackathon und da eben auch tatsächlich technisch während der Veranstaltung unterstützen zu können.
Und den Ziel dieses Hackathons war, also intern neue Ideen zu entwickeln, sich intern über neue Geschäftsmodelle vielleicht zu unterhalten.
Ja, tatsächlich war das ein kollaborativer Hackathon, also nicht so, dass die einzelnen Gruppen sozusagen gegeneinander gearbeitet haben. Deswegen haben wir in dem Fall tatsächlich so organisiert, dass wir zwar auch unterschiedliche Kanäle hatten, die aber tatsächlich offen waren für die anderen. Das heißt also, aus Gruppe 1 konnte man auch durchaus in Gruppe 2 eben reinschauen, weil unser Ziel letztendlich darum ging, CO2-Einsparungen im Unternehmen eben zu schaffen und da einfach Ideen zu generieren und vorzustellen. Und es tatsächlich dann auch dazu führte, dass wir in einer Gruppe Ideen hatten, die dann von einer anderen Gruppe aufgegriffen worden sind. Also wir hatten immer die einzelnen Gruppen mit verschiedene Oberthemen, ne, also Mobilität zum Beispiel oder eben die Gebäude oder eben Industriebereiche tatsächlich zu optimieren und dass man dann schon auf Ideen gekommen ist, sind, die eben dann nicht in den eigenen Bereich waren, aber die dann auch tatsächlich in die anderen Gruppen weitergegeben worden sind. Und das war von der Organisation halt schon vergleichbar tatsächlich mit dem Teams Barcamp, wo wir auch dann sagen konnten, wir konnten die Dokumentation eben nutzen, man konnte kollaborativ eben in PowerPoints tatsächlich eben seine Pitches sozusagen vorbereiten und auch so schön, dass diese Whiteboard-Funktionalität, das haben wir jetzt tatsächlich mal in einer anderen Veranstaltung gemacht. Du kannst wunderbar tatsächlich in einem PowerPoint eben auch sagen, okay, wir nutzen das sozusagen als eine Art Whiteboard und jeder kann sich in die PowerPoint einwählen und kann da drin tatsächlich eben auch seinen Marker verschieben. Das ist eine Abstimmung, wo wir sagen, okay, Breakout-Sessions für 4 verschiedene Themen, wir haben jetzt ein Multiplikatoren-Netzwerk gemacht, da sagen, okay, schieb deinen Namen einfach dahin, wo es was dich interessiert, ja, oder eine Abstimmung mit links ganz wenig bis rechts ganz viel oder sowas. Das funktioniert eben da auch ganz gut. Und auch diese Grundlagen haben wir tatsächlich eben in dem CO2-Hackathon nutzen können.
Also auch, wie ich die verstehe, auch möglichst interaktiv das Ganze zu gestalten. Also nicht nur, wie du vorhin schon sagtest, also irgendwie so eine Frontbeschallung oder so einbahnstraßenmäßig und dann als nächstes ja Dialog, aber halt auch die Möglichkeit, Whiteboard-Funktionen, PowerPoint-Präsentationen, wo die Leute kollaborativ zusammen irgendwelche Dinge interaktiv erarbeiten können.
Ja, versuchen immer schon eigentlich alle Mitarbeiter oder alle Teilnehmenden in einem Teambesprechung tatsächlich mitzunehmen, ja, auch schon halt zu gucken, es gibt ja auch diese Liberating Structures letztendlich für sowas, um zu sagen, auch die Stillen tatsächlich mit einzubinden. Und das ist eigentlich das Tolle an Microsoft Teams, an den kollaborativen Möglichkeiten von Office 365, dass wir da tatsächlich auch die mitnehmen können, die sich vielleicht eben in der großen Runde nicht trauen, was zu sagen. Ja, dann kann man eben sagen, okay, dann nutze ich jetzt mal die Dokumentation, ich ich schreibe jetzt eben mal in der Zeit was in die auf die Folie, um dann nachher für die Zusammenfassung was zu haben und beteilige mich weniger mündlich. Das ist durchaus möglich, aber so kann man gemeinsam eben auch ein tolles Ergebnis erzielen.
Gemeinsam Ergebnis, vielleicht auch bereichsübergreifend, nenne ich es jetzt mal, ne? Wenn du sagst, von dem einen Team kann beispielsweise auch jemand auf die Inhalte oder auf den Kanal des anderen Teams schauen und wechseln und sich da einbringen. Das ist natürlich dann genau dieser, ja, Grundgedanke eigentlich, ja, ne? Also dieser über den Tellerrand auch mal wegzuschauen und sich halt woanders einzubringen, was vielleicht gar nicht so mein Kernbusiness ist, wo vielleicht auch von vornherein keiner vermuten würde, dass ich jetzt irgendwie einen wertvollen Input zu diesem Thema liefern könnte und mich dann aber proaktiv dort einbringe, ne? War das denn für eure Mitarbeiter oder für die Menschen, die in diesem Hackathon mitgemacht haben, schon vom Mindset her so, dass das normal ist oder dass das auch, oder musste man das nochmal gesondert adressieren irgendwie, weil es ist ja schon eine Überwindung, vielleicht nicht, aber ein anderes Arbeiten, ne? Sich halt auch woanders vielleicht mal proaktiv einzubringen, was nicht mein Kernbusiness ist.
Also ich glaube, das Erlebnis alleine zählt halt natürlich schon, daraus eben auch für meine tägliche Arbeit eben zu lernen. Wir hatten die Gruppen in dem CO2-Hackathon halt auch natürlich möglichst divers aufgestellt. Das heißt, wir haben da eben jeweils Mitarbeitende aus den einzelnen Bereichen, wie gesagt, gemischt waren Laden, Vinci Energies, also da waren dann eben IT-Experten zusammen mit Industrieoptimierern, zusammen mit Leuten, die sich um Straßenbau kümmern, weil wir da eben die Eurovia mit drin hatten oder auch die Konzession, Vinci Concessions, wirklich sehr, sehr gemixte Gruppen tatsächlich und die halt wirklich, dass man da einfach auch lernen konnte, miteinander Inhalte zu erarbeiten.
Aber ich glaube, wenn man das jetzt beispielsweise vielleicht ein zweites Mal machen würde und jetzt schon auch wie bei dem Barcamp im Grunde genommen halt dann schon im zweiten Mal wirklich diese Vorteile von dem ersten kennt, ne, dann wird das vielleicht auch noch viel, viel, also es wurde ja gefühlt, also so wie ich das jetzt verstehe, schon sehr, sehr gut angenommen, aber dann vielleicht nochmal einen Tucken mehr. Ja? Da kann ich mir schon vorstellen, wenn man, wie du sagst, den Mehrwert für die tägliche Arbeit und auch, dass da hinten was qualitativ Gutes bei rauskommt, sieht und weiß, dass es vielleicht bei dem zweiten Mal dann noch besser ankommt.
Ja, also das ist ja eine grundsätzlich immer halt die Idee halt hinter den Dingen auch einen Return of Experience irgendwie halt zu generieren, das in die tägliche Arbeit mitzunehmen, weiter zu bringen und tatsächlich dann wieder zu verfeinern. Das ist eigentlich das Schöne letztendlich, wo ich sage, okay, Corporate Learning, Lernreisen, tatsächlich sowas zu machen. Wieso kommt man auf die Idee? Weil wir gemeinsam für unsere Herausforderungen in unserer aktuellen Welt tatsächlich einfach auch zusammen da mehr weiterkommen mit unseren Learnings als alleine. Und zum Beispiel auch, dann haben wir ein zweites Ding gemacht, tatsächlich, das ist unser Startup Speed Dating gewesen. Das wäre normalerweise auch eine Veranstaltung gewesen, die man live in unserer Digitalschmiede in Frankfurt gemacht hätte. Und das haben wir jetzt digitalisiert, dann eben auch mit Microsoft Teams organisiert, was tatsächlich eben nochmal eine ganz andere Sache war, weil es da ja auch wieder darum ging, naja, möglichst sollten jetzt dann die Startups eben ja nicht die Pitches von den anderen alle sehen oder irgendwie, keine Ahnung. Das war eine große Gruppe tatsächlich, haben wir auch wieder versucht, möglichst breit im Unternehmen tatsächlich einzelne Bereiche durch Mitarbeitende eben einzubinden, da halt tatsächlich von den Pitches der Startups zu profitieren. Ganz anderes Setting, aber auch das lässt sich mit Microsoft Teams umsetzen und dann halt auch zu wissen, okay, wie kriegt man das hin, dass wir jetzt tatsächlich da halt dann vielleicht nicht wollen, dass alle gegenseitig eben die Adressen, E-Mail-Adressen, Account-Daten eben bekommen, wie kann man das halt organisieren, wie kann man da Technik lösen, ne? Wie kann man da technische Fragen, weil wenn ich sage, okay, die sollen eben nicht alle in einem eigenen Team sein, sondern vielleicht nur die Videokonferenz-Links bekommen, wie kann man das halt lösen, dann zu sagen, okay, dann gibt's aber ja die Möglichkeit, das trotzdem zu bündeln, indem ich die E-Mail-Adresse des Technikkanals tatsächlich als Support-E-Mail vielleicht rausgebe, die vielleicht mit einem Link shorten, dass ich auch noch verknüpfen kann, dass man es einfacher eintippen kann. Da gibt es tatsächlich technisch viele Möglichkeiten, die wir auch dann auch einfach über solche Dinge lernen können, sagen, okay, das war die Erfahrung vielleicht aus unserem Teams Barcamp, die können wir dafür nutzen, Erfahrung aus dem CO2-Hackathon für das Startup Speed Dating und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, vielleicht dann für das nächste Barcamp, was wir dann intern durchführen.
Und dieser Startup Speed Dating, was, also da haben sich dann externe Startups irgendwie mit euch ausgetauscht zu deren Geschäftsideen oder wie was war da jetzt das Ziel?
Ich glaube, wir hatten tatsächlich 36 Startups, die sich beworben haben. Es waren noch viel mehr tatsächlich, was uns auch überrascht hat, dass es so viel Interesse tatsächlich gab, eben ihre Ideen eben vorzustellen. Und die haben wir in dem 6 fachliche Bereiche eben auch eingeteilt. Das ist irgendwie halt, dass die internen Mitarbeiter tatsächlich auch irgendwie zu dem Thema der Startups passten. Also mit der Idee kann ich nun gar nichts in meinem Bereich anfangen. Und dann tatsächlich eben dann diese Gruppen, dass also jedes, glaube ich, Startup hat, glaube ich, 10 Minuten Zeit gehabt, plus 2 Minuten für den Wechsel, eben zu pitchen und Fragen zu beantworten in kleinen Gruppen und ist dann sozusagen dann in den nächsten Raum weitergewechselt, wo dann die nächsten Mitarbeitenden von uns gesessen haben und virtuell gesessen haben und da halt wieder neu gepitcht worden sind und da eben auch dann mit der Dokumentation eben, dass wir tatsächlich dann Forms eben mit abgebunden hatten, dass wir halt auch sagen können, jeder Teilnehmende konnte das Startup eben bewerten, konnte nochmal auf Fragen rausstellen und tatsächlich sind da jetzt auch schon, dass es sozusagen dahin geht, dass wir eben da gemeinsame Projekte von Konzernbereichen mit Startups eben starten möchten.
Was würdest du denn sagen, jetzt mal losgelöst, ob es jetzt ein Hackathon, ein Barcamp oder eventuell auch so ein Speed-Dating-Format ist, was Unternehmen sich im Vorfeld überlegen sollten, also bezüglich der Organisation, wenn man das Ganze jetzt mit Microsoft Teams durchführt, womit sollte man sich als erstes auseinandersetzen oder was wären so die ersten Schritte, Überlegungen, die du Unternehmen beispielsweise an die Hand geben würdest, jetzt auch basierend auf euren Erfahrungen in den verschiedenen Formaten, wenn man sich mit virtuellen, durchzuführenden Events in Microsoft Teams beschäftigt?
Ja, also auf jeden Fall, ich glaube so, dass das Key Learning ist, analoge Dinge nicht 1:1 digital umsetzen zu wollen, sondern tatsächlich zu überlegen, was ist das, was ich als Ziel nachher raushaben möchte und wie kann ich das mit den digitalen, virtuellen Mitteln tatsächlich am besten lösen. Und ich denke, das ist auch wieder für jedes Unternehmen unterschiedlich, ob ich nun die komplette Office 365 Schiene habe, ob ich ein Unternehmen habe, wo ich Office 365 aber dann ohne Forms habe oder ob ich mit Zoom und Slack und anderen Tools tatsächlich arbeite. Da ist jetzt nicht überall ähnliche Dinge umzusetzen, aber immer mit leichten Nuancen eben unterschiedlich. Und da muss ich jetzt schon gucken, wie kann ich eben das, was ich mir analog bisher vorgestellt habe, tatsächlich, wie kann ich das gut mit diesen Tools eben umsetzen und wie kann man da eben ein gutes Erlebnis für die Teilnehmenden tatsächlich auch bilden, wie zum Beispiel jetzt, dass wir eben da gesagt haben, Dokumentation mit drin, diese 5 Minuten für die Dokumentation nehmen, wie zum Beispiel eben dann diese einzelnen Räume anstatt, also einen Raum pro Session und nicht Räume, die nacheinander genutzt werden, solche Dinge tatsächlich da halt mit einfließen zu lassen. Und wichtig auch halt bitte, damit es sich persönlicher anfühlt, ja, schaltet euer Video an, schaltet eure Kamera an, damit ihr euch seht. Das ist so ein Thema, das tatsächlich in den letzten Jahren, also ich stelle fest, dass ich in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich virtuell intensivere Kontakte geknüpft habe, als ich sie in analogen, echten Veranstaltungen oder in persönlichen Aufeinandertreffen hatte. Tatsächlich bin ich der Meinung, so als Fazit, virtuelle Veranstaltungen sind möglich, wenn sie gut gemacht sind und Interaktion dabei ist, man sich im Grunde genommen persönlich auch näher kommt, weil man halt das Video sieht, weil man auch tatsächlich Emotionen zeigen kann, weil man für den Chat zusätzlich nutzt, dann können sie genauso gut oder sogar besser sein als analoge. Das trifft eben auch auf die komplette das komplette Netzwerken tatsächlich zu, wenn wir das Netzwerken, einfach die Möglichkeiten des virtuellen, des digitalen Raumes da halt ausnutzen und nicht jetzt sagen, ich habe in der Videokonferenz nicht immer mein Video aus, mach parallel was anderes, ja, dass das natürlich das nicht denselben Effekt bietet. Aber wenn ich das richtig mache, finde ich, kann ich virtuell, digital durchaus sehr gute persönliche Beziehungen aufbauen.
Sehr schönes Schlusswort jetzt nicht, aber ein sehr schönes Fazit zum Schluss, dass virtuelle Meetings sehr, sehr gut funktionieren, wenn sie dementsprechend detailliert und gut vorbereitet sind und dann vielleicht zum Schluss auch mehr Möglichkeiten bieten, in der persönlichen Verknüpfung durch technische Begebenheiten und Funktionen halt eventuell tatsächlich Meetings vor Ort. Das, was viele Leute befürchten, dass halt oder halt nicht nur bei Veranstaltungen, sage ich mal, befürchten, sondern halt auch im täglichen beruflichen Kontext, dass irgendwelche Treffen und Meetings dann real life sozusagen face-to-face irgendwann ausfallen, weniger werden und durch virtuelle ersetzt werden. Ja, das ist ja erstmal so nicht der Fall. Aber wenn man jetzt halt bedingt vielleicht auch durch solche Situationen wie aktuell mehr oder weniger dazu gezwungen wird, Online-Veranstaltungen durchzuführen, das halt sehr wohl auch sehr gut tun kann. Das find ich auch eine sehr, sehr wichtige und gute Erkenntnis, wenn man da jetzt mal so ein Fazit nach diesen paar Wochen und Monaten ziehen kann.
Ja, auch persönlich in den Organisationsteams tatsächlich, da sind eben diese Kontakte auch entstanden, ob das jetzt in einem Corporate Learning Umfeld war, ob das im Working Out Loud Umfeld war oder jetzt hier mit dem Teams Barcamp. Teilweise Leute, die man bisher nicht getroffen hat, aber mit denen wir über mehrfache Treffen zusammengearbeitet haben, Themen erarbeitet haben, dass nun das Change Management im Corporate Learning war, das Teams Barcamp oder eben dieser Austausch mit Multiplikatoren-Netzwerken. Wenn man sich das erste Mal trifft, ja, das fühlt sich dann doch an, als ob man sich schon lange kennt, als ob man schon lange befreundet ist. Und ich bin der Meinung, dass dieses Feeling, diese Idee halt weiterzugeben, das macht schon einfach Sinn. Und das ist auch eine Story, die man auch anderen eben einfach mal so auch nochmal darlegen muss und sagen, das geht schon, man muss es nur für sich wollen.
Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, auch wenn man sich auf Twitter beispielsweise folgt oder auf irgendwelchen sozialen Medien, ne, und das dann immer mitliest, man hat das Gefühl, wenn man sich dann das erste Mal trifft, man ist sich nicht so gänzlich fremd, ne, weil man halt schon den anderen so ein bisschen aus der Beobachtung seiner Tweets oder woher auch immer so ein bisschen verfolgen kann und gefühlt so ein bisschen kennt, ne? Also man begegnet sich jetzt nicht bei völlig null, wenn man das so will. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns trotzdem das nächste Mal wieder face-to-face sehen, bei einem der genannten Events. Bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke aus der Organisation und Durchführung der virtuellen Microsoft Teams-Veranstaltung. Und ja, hoffe, dass wir uns demnächst wieder live sehen werden.
Ja, dir vielen Dank für den Podcast. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, auf demnächst.
Ja, das war sie auch schon wieder, die aktuelle Episode des Digital Workplace Podcasts. Wie immer hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen. Es waren eine Menge Informationen zum Thema Durchführung und Konzeption von Microsoft Teams Events für euch dabei. Sollte euch der Podcast gefallen haben, was ich natürlich sehr, sehr hoffe, kommentiert ihn, liked ihn, teilt ihn mit eurem Netzwerk. Wir gehen mit unserem Podcast in die Sommerpause und machen dann am 18. August mit der Episode Nummer 7 fleißig weiter mit unserem Podcast und ja, bleibt uns gewogen. Bis dahin, ciao, tschüss aus Hannover.